ARD.
SWR Kultur. Essay.
In dem folgenden Essay von Elisabeth Pabe geht es um Depressionen. Menschen, die an Depressionen leiden oder Suizidgedanken haben, sollten diesen Essay eventuell nicht hören. Bitte sprechen Sie mit Freunden oder Verwandten über Ihren Zustand. Oder nehmen Sie anonym eins der vielen öffentlichen Hilfsangebote wahr, zum Beispiel von der Telefonseelsorge. Telefon 0800 111 0111.
Einschleichen leicht, ausschleichen schwer. Über die Wirkung und das Absetzen von Antidepressiva. Essay von Elisabeth Pape. In diesem Essay geht es um Depressionen. Oder auch um das Nichtvorhandensein von Depressionen. Um die Auseinandersetzung mit Antidepressiva aus der PatientInnenperspektive, nicht aus der ÄrztInnenperspektive.
Ich bin keine Ärztin. Manchmal wünschte ich, ich wäre Ärztin. Dann hätte ich zumindest eine lebenslange, sichere Jobperspektive. Gut, vielleicht würde ich dann irgendwann Burnout bekommen. Ja, egal. Was zählt ist, dass ich diesen Essay nach bestem Gewissen geschrieben habe. Denn vorweg, die Studienlage ist kompliziert, was Antidepressiva angeht. Es ist ein schwammiges Feld. Und wie gesagt, ich bin keine Ärztin. Deswegen, Achtung, dies ist keine Anleitung, wie das mit dem Absetzen geht.
Bei Risiken und Nebenwirkungen sprechen Sie mit Ihrem Psychiater oder mit Ihrer Psychiaterin. Wenn Sie Glück haben, haben Sie ja sogar einen Therapeut, eine Therapeutin. Wenn Sie gerade auf der Suche sind, viel Glück.
Und überhaupt, viel Glück kann insgesamt nicht schaden. Glück spielt eine massiv große Rolle im Leben. Menschen, die das Glück hatten, ein höheres Bildungsniveau zu erreichen, sowie einer sicheren beruflichen Anstellung nachzugehen, haben ein geringeres Risiko, an Depressionen zu erkranken.
In der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland hatten Menschen aus der sozioökonomisch benachteiligten Gruppe eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, an affektiven Störungen zu leiden, als Menschen mit hohem sozioökonomischen Status. Zudem spielt auch das Wohnumfeld eine Rolle. So haben Menschen, die in städtischer Umgebung und in Mietwohnungen leben, eine größere Chance, eine Depression zu entwickeln, als Menschen, die auf dem Land und in einem Eigenheim wohnen.
Wenn ich mir unter diesen Gesichtspunkten meine Kindheit und Jugend anschaue, dann macht es irgendwie auch Sinn, dass ich erkrankt bin. Ich suche in meiner Erinnerung, in meinen Tagebüchern nach Indizien, nach Hinweisen. Ich will es verstehen.
3.6.2007.
Liebes Tagebuch, alles ist so schrecklich. Ich möchte in meinen Träumen leben. Ich grüße dich um 20.43 Uhr. Ich war 12 Jahre alt und fing an, Gedichte zu schreiben. Allem Anschein nach, weil ich eine Ausdrucksform suchte, um meine Gefühle zu verarbeiten. Ich war ständig verliebt, aber niemand war an mich zurückverliebt. Ich kann mich noch gut an das Gefühl erinnern, mich nicht gesehen zu fühlen. An das niedrige Selbstbewusstsein, was mir das Gefühl gab, weniger toll zu sein als die anderen. Der Titel meines am 12.06.2008 verfassten Gedichtes macht deshalb nur Sinn. Es heißt Schmerz und hat 5 Strophen. Die letzte lautet: immer schneller, immer schneller, kommen Tränen durch mein Gewimmer. Langsam, langsam stehe ich auf und sehe, ich steige hinauf. Ich steige, ich steige, immer höher, immer höher. Ich gucke hin, lächle kurz und fliege dahin. Da kann man sich noch fragen, ob das lyrische Ich, nachdem es dahin geflogen ist, irgendwann wieder auf der Erde landet, die Tränen in der Zwischenzeit getrocknet sind und nun eine bessere Zeit folgt. Also happy war ich mit 14 definitiv nicht. Happy war ich dann auch später nicht, als ich mit 17 zum ersten Mal stationär in einer psychosomatischen Klinik in Behandlung war. Ich wurde gefragt, ob ich es nicht mal ausprobieren wolle mit einem Antidepressivum. Das würde in den meisten Fällen schon gut helfen.
Ja, klar.
Wenn Sie meinen, dass mir das tatsächlich helfen könnte?
Ja, klar.
Gebt mir alles, von dem ihr denkt, dass es mir damit besser gehen könnte. Ja, bitte. Ihr müsstet es ja letztendlich wissen. Ihr seid ja ausgebildet. Geht hier eurer Arbeit nach. Nicht umsonst nennt ihr euch doch Ärzte und Ärztinnen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, ob die Medikation damals tatsächlich irgendeine signifikante Wirkung zeigte. Besser ging es mir auf jeden Fall. Aber ich war ja auch stationär in Behandlung, hatte einen ganz anderen Alltag, immer Menschen um mich herum, deren Arbeit es war, dass es mir und anderen besser ging. Und ich vertrug das Medikament so gut, dass das Team aus Ärztinnen, PsychologInnen und Pflegepersonal der Meinung war, dass es ja da nicht schaden könnte, es einfach für eine unabsehbare Zeit weiterzunehmen. Meine Freundin M., die ich damals 2013 in der Klinik kennenlernte, arbeitet mittlerweile selbst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und äußert auf meine Nachfrage den Verdacht, dass damals einfach allen generisch die gleichen Medikamente gegeben wurden.
2013 war die Studienlage noch eine andere und das Medikament, das uns verschrieben wurde, erst seit 2003 auf dem deutschen Markt erhältlich gewesen. Ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dessen Wirkmechanismus auf der Hemmung der Serotonin-Wiederaufnahme in die präsynaptischen Neuronen des Gehirns basiert.
Ich hinterfragte damals nicht wirklich, was da genau in meinem Gehirn passiert, ob das insgesamt eine gute Idee ist. Warum auch? Alle um mich herum auf der Station nahmen ja auch Medikamente. Meine Freundin M. sagt, dass sie rückblickend nicht das Gefühl hatte, irgendein Mitspracherecht bei der Medikamentenauswahl gehabt zu haben.
Sie würde jetzt bei sich auf der Arbeit definitiv viel mehr im Kontakt mit den Jugendlichen sein. Man würde da viel individueller draufschauen und natürlich würde den Jugendlichen auch viel häufiger Blut abgenommen werden. Sie könne sich übrigens auch nicht daran erinnern, dass ihr damals überhaupt ein einziges Mal Blut abgenommen wurde.
In der Zwischenzeit hatte sie das damals verschriebene Antidepressivum abgesetzt.
Während des Ausschleichens hatte sie tatsächlich Brainzaps gehabt, die sich wirklich wie Stromschläge im Gehirn anfühlten und extrem unangenehm waren. Als ich sie frage, ob sie sich erinnern kann, in welchem Zeitraum sie das Medikament abgesetzt hätte, schüttelt sie den Kopf.
Sie wisse nur, dass sie es wirklich sehr langsam ausgeschlichen hätte. Mittlerweile sei sie bei einer Psychiaterin, die die Kapazitäten hätte, mehr auf sie und ihre individuellen Symptome einzugehen. Sie fahre gerade mit den 3 Medikamenten ganz gut, die sie verteilt über den Tag einnimmt.
Sie sei jetzt an dem Punkt, an dem die Tabletten ihre Stimmung stabilisieren und die Hochs und Tiefs ausgleiche. Sie sei einfach an einem Level, wo sie gut funktionsfähig wäre. Sie könne zur Arbeit gehen und alles machen.
Ist das Ziel? Sich so weit zu stabilisieren, dass man arbeitsfähig ist? Dass man dem Staat Steuern zahlt? Natürlich ist es gut, sich selbst wirksam zu fühlen. Das kann eine Arbeit auch leisten. Eine Arbeit, zu der man jeden Tag aufbricht, beugt auch meistens dem Gefühl der Isolation vor. Und trotzdem bin ich selbst zwiegespalten, wenn ich meiner Freundin M. zuhöre. Denn im Grunde bekomme ich das Gefühl, dass sie größtenteils aus ihrer Arbeit und den ganzen Therapien besteht und nicht richtig das Leben genießen kann. Aber vielleicht ist das auch ein zu hoher Anspruch bei der Vergangenheit, die sie mitbringt. Ich weiß es nicht.
2014. 20 Milligramm.
Ich schleiche das Medikament bei meinem zweiten stationären Aufenthalt auf Anraten der ÄrztInnen wieder aus. Man könne es ja ohne probieren. Mach ich also ohne. Klappt.
Soweit.
Klappt nicht mehr.
Also klappt schon.
Ich lebe. Ich schreibe. Die Angst zu versagen ist immer da. Sie begleitet mich immer in meinem Kopf und spricht mit mir. Sie spricht so laut, dass ich manchmal meine Umwelt gar nicht mehr verstehen kann.
Alles in meinem Kopf ist immer so laut und so schrill und so durchdringend, dass ich innen drin zittere. Ich bin wie ein Zitteraal, der da so im Wasser herumzittert und gar nicht mehr weiß, wo er überhaupt hinschwimmen will. Der desorientiert ist und gar nicht mehr weiß, wohin er wollte und was er wollte, was überhaupt der Grund war, weshalb er losgeschwommen ist.
Das bin ich, der Zitteraal. Ich schreibe. Ich bin eine grüne Alge, die im trüben Wasser liegt, die nicht mehr verwurzelt ist und irgendwie gar kein Leben mehr in sich hat. Ich treibe so dahin und werde mit der Zeit braun und niemand fischt mich hier heraus, zieht mich hier heraus aus dem Wasser, weil man mich nicht fassen kann, weil ich so dahin treibe. Alles um mich herum ist wie in einer Zeitschleife gefangen. Alles wiederholt sich, tagtäglich, und ich treibe dahin, wie in meinem früheren Leben als Zitteraal.
2016.
Ich äußere in der ambulanten Psychotherapie die Überlegung, wieder Antidepressiva nehmen zu wollen. Meine Therapeutin befürwortet meine Entscheidung und organisiert mir im Anschluss an die Sitzung einen Termin beim Psychiater. Ich fahre dorthin, ich bekomme das Medikament. Wenn es einmal geholfen hat und ich keine Nebenwirkungen hatte, könne man es problemlos wieder probieren. Das altbekannte Medikament, aber diesmal 10 Milligramm. Vielleicht, weil mein Psychiater den Ball zunächst flach halten wollte. Vielleicht, weil er die Erfahrung in seiner Praxis gemacht hatte, dass die doppelte Dosierung, 20 Milligramm, nicht unbedingt einen Nutzen bringt.
In einer systematischen Übersichtsarbeit und Metanarrativsynthese wurden Daten aus mehreren existierenden Studien und Übersichtsarbeiten im Januar 2022 im BMJ Medicine veröffentlicht. In dieser Studie wurde die Dosis-Wirkungsbeziehung von SSRIs bei der Behandlung von Depressionen untersucht, besonders die Effektivität und Nebenwirkungen bei verschiedenen Dosierungen beleuchtet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Erhöhung der Dosis oft keinen signifikanten zusätzlichen Nutzen bringt und dass niedrige Dosen meistens ausreichend wirksam sind und besser vertragen werden.
Einschleichen leicht.
Einschleichen leicht.
Ausschleichen schwer.
Ausschleichen schwer.
Einschleichen. Ich gerne viel. Ich bin in der U-Bahn, in meinen Ohren rauscht es. Ich steige aus, falle in Ohnmacht. Passanten und Passantinnen bleiben stehen, rufen den Krankenwagen. Als der Krankenwagen da ist, sitze ich beschämt schon wieder aufrecht. Ist doch alles okay. Sie mustern mich. Ich sei ja auch ein dünnes Persönchen. Ich hätte bestimmt ziemlich niedrigen Blutdruck. Ich zucke mit den Schultern. Keine Ahnung mit dem Blutdruck. Kann sein. Ja, aber Sie machen einen super Job. Danke. Also dann. Die Rettungssanitäter messen trotzdem noch zur Sicherheit meinen Blutdruck. Ja, ganz schön niedrig. Fahren dann wieder weg. Es ist alles okay.
Zu Hause falle ich nochmal in Ohnmacht und gähne, was das Zeug hält. Ich fühle mich verschoben, sitze nun unter einer Schale. Die Schale bewegt sich überall hin mit. Unter meiner Glasglocke sitze ich und gewöhne mich dran. Es hilft. Ich schaffe meinen Alltag wieder besser.
Die Männer haben mit mir Sex. Ich habe mit den Männern Sex. Die Männer kommen und ich werde hier keinen Orgasmus simulieren. Es ist vorbei, wenn der Mann gekommen ist. Ich verspüre eigentlich so gar keine Lust auf Sex. Ich frage mich mittlerweile, ob ich asexuell bin, wobei ich mich schon dran erinnern kann, dass ich früher Interesse an Sex hatte. Früher, vor den Tabletten, vor den schlechten Gefühlen, die da waren, Bock gehabt zu haben. Dr. M., ich hatte noch nie einen Orgasmus.
Fassen Sie sich denn selbst an?
Nein.
Na, dann probieren Sie es doch mal aus.
Ich will ihm nicht sagen, dass ich mir bereits online einen Satisfier bestellt habe, weil Freundin A auf das Gerät schwört. Es würde ihr wirklich immer einen Orgasmus bescheren. Ich will ihm nicht sagen, dass mir die Stimmen meiner Freundinnen im Kopf umherschwirren, die Stimmen, die versuchen, den Orgasmus zu beschreiben.
Na, das fühlst du dann schon.
Es fühlt sich so gut an.
Es krampft sich in dir zusammen, also es zuckt richtig.
Ich komm halt nie beim Sex, aber wenn er mich leckt, dann holla. Ja, hab da echt keine Probleme zu kommen. Wie? Du hattest noch nie einen Orgasmus? Bist du dir sicher? Im Internet suche ich nach Menschen, die das gleiche Problem haben. Ich lande in unterschiedlichen Foren, lese Erfahrungsberichte, Meinungen zum Absetzen, zum Ausschleichen. Letting Go schreibt, dass sie bestimmt 5 verschiedene SSRIs durchprobiert hätte und bei allen eigentlich dasselbe Problem gehabt hätte, komplett unfähig zu sein, einen Orgasmus zu bekommen. Letting Go hatte sich belesen, dass es keine Seltenheit sei, dass Menschen eine dauerhafte sexuelle Funktionsstörung entwickelten, und ließ es daraufhin mit den Antidepressiva komplett sein.
2018.
Ich habe einen Freund und ich will auch einen Orgasmus haben. Ich will halt auch mal wissen, wie das ist. Das kann doch nicht so schwer sein, meine Fresse. Ich setze das Medikament wieder ab. Ich setze es sehr langsam ab. Ich setze es Milligramm für Milligramm mit Tropfen ab, die es auch in der Apotheke gibt, die deutlich teurer sind als die Tabletten. Wieder habe ich das Glück, keine sonderlich großen Absetzsymptome zu haben. Ich setze es trotzdem zur Sicherheit langsamer ab. Ich habe diesmal nicht die Möglichkeit, jederzeit mit Ärztinnen und Ärzten reden zu können, wenn was nicht stimmt.
In den nationalen Versorgungsleitlinien steht, dass das Ausschleichen mindestens 8 bis 12 Wochen dauern soll.
Ich schleiche es innerhalb von 12 Wochen aus. Da stehe ich nun und muss nicht mehr jeden Tag daran denken, eine Tablette zu nehmen. So ein richtig angenehmes Lebensgefühl stellt sich dennoch nicht ein, weil die Lebensumstände alle nicht so optimal sind. Mit meiner Wohnsituation bin ich massiv unzufrieden. Das Studium macht mich unglücklich. Ich hatte irgendwie keine Vorstellung davon, was es heißt, eine Geisteswissenschaft zu studieren. Ja, egal, das ist ein anderes Thema. Ich gehe zwischendurch irgendwelchen Jobs als Hostess nach, die zum Kotzen sind. Schwarze Pumps muss ich anziehen, dort stehen, lächeln und den ankommenden Menschen ein Bändchen um das Handgelenk binden. Mein Freund zockt lieber, als mit mir Zeit zu verbringen. Ich könne ja zugucken. Ich gehe ins Fitnessstudio, nicht weil ich Lust habe, sondern weil ich muss. Ich bin sehr streng mit mir und hasse es. Ich gehe weiter zur Therapie, weine viel, weil ich nur warte, dass Zeit vergeht. Das ist das schlimmste Gefühl. Nicht zu wissen, wo mit mir hin, immer auf die Uhr schauend, wartend, dass ich mich einfach schlafen legen kann. Es ist Montagmorgen. Mein Seminar wurde wegen Krankheit abgesagt. Mit Spontanität kann ich nicht gut umgehen. Ich weiß nicht, wo mit mir hin und setze mich auf eine Parkbank. Ich habe auf nichts Lust, ich will nichts, mich interessiert nichts. Ich beobachte junge Familien. Ich fühle mich wie ein Alien, das irgendwie nicht so richtig gemacht ist für dieses Leben. Ich habe lebensmüde Gedanken, das macht mir Angst. Es reicht. Ich habe es probiert. Scheinbar bin ich unfähig, mich selbst zu stabilisieren. Sollen es halt die Medikamente für mich übernehmen. Da sitze ich wieder meinem Psychiater gegenüber. Aber Dr. M., das kann doch auch kein Dauerzustand sein. Das kann doch nicht so weitergehen. Soll ich in 10 Jahren immer noch 10 Milligramm jeden Tag nehmen?
Manche Menschen brauchen nun mal Jahre, um sich zu stabilisieren.
Aber gibt es irgendwelche Langzeitfolgen, irgendwelche Auswirkungen auf meine Organe?
In erster Linie wollen wir doch erreichen, dass sie überhaupt Lust haben, lebendig zu sein. Alles Weitere wird sich dann zeigen.
Eine Studie aus dem Jahr 2022 untersuchte, ob negative gesundheitliche Folgen im Zusammenhang mit einer langfristigen Einnahme von Antidepressiva assoziiert werden.
Die langfristige Einnahme von Antidepressiva kann das Risiko einer Herzerkrankung verdoppeln. So das Ergebnis der bislang umfassendsten epidemiologischen Studie, die im British Journal of Psychiatry Open veröffentlicht wurde, die die gesundheitlichen Folgen über einen Zeitraum von 10 Jahren untersucht hat. Einige Hinweise gab es auch dafür, dass Antidepressiva ein höheres Risiko darstellten, Bluthochdruck und Diabetes zu entwickeln. Unklar ist jedoch, inwiefern der Schweregrad der Depression zu den oben genannten Risiken beiträgt oder die Wirkungsweise der verschiedenen Medikamente eine Rolle spielen.
Ich frage mich natürlich auch wieder, inwiefern andere Faktoren mit in diese Studie einbezogen wurden. Stichwort Essverhalten, Bewegung, Nikotin, Stress und dann die genetischen Dispositionen. Sowieso, das mit der genetischen Disposition, wenn mich ÄrztInnen fragen,
gibt es in der Familie bekannte Fälle von Depressionen, Angststörungen oder anderen psychischen Erkrankungen? Leiden Familienmitglieder an Suchterkrankungen? Gab es Suizidversuche oder Selbstverletzungen in der Familie?
Ich wusste nie, was ich darauf antworten sollte. Es sei kompliziert mit der Familie. Psychische Erkrankungen seien nicht auszuschließen, wurden aber nie diagnostiziert. Da fehle einfach die Krankheitseinsicht. Dr. A, Dr. B, Dr. C nickten, notierten sich irgendwas.
Einschleichen leicht.
Einschleichen leicht.
Ausschleichen schwer.
Ausschleichen schwer. Im Internet stoße ich weiter auf Menschen, die ihre Erfahrungsberichte teilen. Hummels 83 hätte 5 Jahre gebraucht, um sich auf das Medikament einzulassen. Vor 3 Jahren hätte er sich aber dafür entschieden und das sei die beste Entscheidung gewesen. Es hätte sein Leben komplett verändert. Wie? Ja, das beschreibt er nicht. Bei Mini Flavia 100 hätten verschiedenste Antidepressiva nicht geholfen. Stattdessen hätte sie nur an Gewicht zugenommen. Toll. Aber super dankbar sei sie für ihren Therapeuten, der mache eine klasse Arbeit. Herbstgedanken schreibt, dass sie seit Jahren Serotoninaufnahmehämmer nehme und sich seitdem alles gleichförmig anfühle. Sie hätte an nichts mehr so richtig Interesse, würde halt funktionieren.
2021.
Ich nehme das Medikament mittlerweile wieder seit 3 Jahren ein. Meine Lebensumstände haben sich verbessert. Ich bin zufriedener mit dem, was ich tue. Ich arbeite nicht mehr als Hostess. Mein Freund, der zockt, wurde in der Zwischenzeit mein Ex-Freund, der vermutlich immer noch zockt. Ich führe stattdessen eine neue Beziehung und diese Beziehung leidet unter meinem nicht vorhandenen Sex-Drive. Ich sage ihm, dass er Sex haben kann mit anderen Frauen. Er ist unschlüssig. Ich ja auch. Ich könnte es ja auch mal wieder ohne Antidepressiva probieren. Warum auch nicht? Es geht mir ja schon tendenziell gerade besser. Ich setze das Medikament ab, schleiche es wieder aus. Probieren wir es doch einfach nochmal.
0 Milligramm.
Es ist Winter. Dieser elende Winter. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, dort auf dem Laufband rennen. Ich mache irgendwelche Kraftübungen, um mich agiler zu fühlen, meinen Körper zu spüren. Die Stimmung wird dennoch schlechter und schlechter. Ich setze mich vor die Tageslichtlampe. Ich schleppe mich durch den Tag, habe überhaupt gar keine Lust auf Sex, mache alles irgendwie. Ich bin hochfunktional und leide. Ich warte wieder darauf, dass Zeit vergeht. Das ist immer noch das schlimmste Gefühl. Die Beziehung zu meinem Freund steht auf der Kippe. Er könne meine Stimmungen nicht mehr richtig ertragen. Seine Bedürfnisse blieben total auf der Strecke. Wir streiten uns. Es wird gebrüllt und es werden Dinge durch die Wohnung geworfen. Ich bin trotzig und brülle, dass ich die Beziehung beende. Er wird ganz ruhig und sagt, dass das wohl das Beste wäre. Das Gerüst, unsere Wohnung, unsere Pläne, unsere Zukunft, meine Zukunft bricht zusammen. Ich liege auf dem Laminat, hyperventiliere, kann mich nicht beruhigen. Ich schaffe es nicht, einen klaren Gedanken zu fassen, renne barfuß aus der Tür, er hinter mir her. Er hat Sorgen, dass ich mir was antue und ich bin unberechenbar. Irgendwann beruhige ich mich. Mein Körper ist erschöpft, ich schlafe unruhig. Am nächsten Morgen wache ich auf. Mein Gefühlsausbruch vom gestrigen Tag macht mir Angst. So viel Angst, weil der Gedanke, mir was anzutun, so präsent war. Ich gehe schnurstracks zum Psychiater, nehme im Wartezimmer Platz, werde nach 1,5 Stunden aufgerufen, lasse mir was verschreiben, um mich wieder bewusst zu dämpfen. Ich muss gedämpft sein, damit ich diese Trennung überstehe. Damit ich einen kühlen Kopf bewahre, wenn ich mich auf den Wohnungsmarkt begebe, lol. Ein leichter Nebel zieht also wieder in meinem Kopf ein, trübt alles. Ich werde stabilisiert durch das Medikament. Alles prallt an mir ab. Diesmal war es eine konkrete Entscheidung für die Dämpfung. Wenige Wochen später sitze ich im Wartezimmer von Dr. M.
Das ist doch schön, dass es Ihnen besser geht.
Ich weiß gar nicht, ob ich es als besser beschreiben würde. Einfach gedämpfter.
Aber Sie sitzen hier. Sie wirken auf mich lebendiger.
Ja, ich bin lebendig.
Schön.
Wolkenschreiberin 92 schreibt, dass sie ohne der Antidepressiva heute nicht mehr da wäre. Sie hätte auch Nebenwirkungen und Absetzschwierigkeiten gehabt. Aber heute geht es ihr wieder gut, dank Therapie und Medis.
2024.
Grundlegende Dinge haben sich in der Zwischenzeit in meinem Leben verändert. Dinge, die mir das Gefühl geben, selbstwirksam zu sein. Ich habe unter anderem nach 1,5 Jahren Suche einen freien Platz bei einer Analytikerin gefunden und gehe 2x die Woche zur Therapie. Meine Therapeutin fragt mich, was ich fühlen würde, ich zucke mit den Schultern. Das Medikament, das mich arbeitsfähig macht. das Medikament, das mir hilft, nicht ständig von Gefühlen überwältigt zu werden. Das Medikament, das meine Gefühle in Zaum hält. Meine Therapeutin fragt mich, was ich fühlen würde. Ich zucke mit den Schultern. Sie sagt, dass es doch um meine Gefühle gehe. Aber ich weiß nicht, was ich fühle. Abgestumpft, abgeflacht.
Damit ist jetzt Schluss.
Aller guten Dinge sind nicht drei, sondern vier. Dies ist mein vierter Absetzversuch. Das klingt mittlerweile so, als ob ich abhängig wäre. Dabei wissen wir ja alle, dass Antidepressiva nicht abhängig machen. Wobei, wenn ich natürlich schlagartig von einem auf den anderen Tag die kleine Pille weglassen würde, dann könnte das abrupte Absetzen einige Nebenwirkungen begünstigen.
Angstzustände, Stimmungsschwankungen, physische Symptome, Brainzaps, naja.
Jetzt kann man natürlich einen Diskurs anfangen über physische Abhängigkeit und Sucht, über physische Anpassung und zwanghaftem Verlangen. Eins muss man den SSRIs aber lassen. Sie sprechen nicht Belohnungsmechanismen oder Euphorie an, wie es typische Suchtmittel machen. Ich denke ja auch nicht abhängig zu sein, mental abhängig. Also, wobei ich ja jetzt schon lange Medikamente nehme, mit Unterbrechungen. Sie sind ja doch mittlerweile ganz schön lange Bestandteil meines Lebens. Die Frage, die mich auch nicht loslässt, ist, wie lange ist die Einnahme denn jetzt empfohlen? Dazu muss es doch irgendwo irgendwelche Informationen geben. Ich rufe bei meinem Psychiater an.
In 10 Tagen wäre der nächste freie Termin.
Ich sage zu und sitze 10 Tage später mal wieder im Badezimmer. Trotz Termin muss ich über 30 Minuten warten. Ich äußere Dr. M. gegenüber meine Überlegungen, das Antidepressivum wieder abzusetzen. Dr. M. schaut mich an, sagt,
dass ich es natürlich wieder probieren könnte, wenn ich wollte. Wäre doch auch gerade eine gute Zeit. Ist nicht Herbst, ist nicht Winter, Sonne ist da.
Ja, die gute alte Sonne, auf die ist zumindest immer Verlass. Die hilft. Ich frage ihn, ob er nicht sowieso mal der Meinung wäre, dass ich ohne Medikament klarkommen müsste. Wie lange wäre das denn überhaupt gut, die Medikamente einzunehmen? Dr. M. zuckt mit den Schultern.
Manche Menschen brauchen das halt länger, manche Menschen bräuchten das kürzer.
Es sind immer die gleichen Antworten, die total unpräzise sind. Also dann, einschleichen leicht,
ausschleichen schwer.
Gehen wir es an. Dies ist mein vierter Absetzversuch. Aller guten Dinge sind vier. Der Zeitpunkt ist also gekommen. Meine Lebensumstände sind stabil. Was hilft es zu wissen, dass ich 2x die Woche zur Therapie gehe? Meine Therapeutin rät mir erneut, langsam zu machen.
Ich habe schon gesehen, was passieren kann.
Bunter Unterstrichhimmel schreibt, dass er innerhalb seiner 10-jährigen Therapiegeschichte 6 unterschiedliche Antidepressiva ausprobiert hätte. Seiner Meinung nach helfe am allermeisten Gesprächstherapie bei einer Depression.
Man bräuchte nun mal Zeit und Arbeit und das Verständnis dafür, dass man vermutlich nie geheilt sein würde. Es gehe letztendlich darum, einen für sich guten Umgang mit der Erkrankung zu finden.
Auf dem Informationsblatt für Patientinnen und Patienten der nationalen Versorgungsleitlinien steht:
Es gibt bisher nur wenige Studien dazu, wie man Antidepressiva am besten absetzt.
Dabei immer noch die Empfehlung, bei Behandlungsende mindestens 8 bis 12 Wochen auszuschleichen. Ich frage mich, ob ich beim Absetzen diesmal probieren sollte, besonders auf meine Serotoninzufuhr zu achten, also irgendwie präventiv keinen Alkohol mehr trinken sollte, zum Beispiel. Ich fange an zu recherchieren, weil ich mich damit die letzten Male nicht beschäftigt hatte.
Nahezu alle der heute in Deutschland verfügbaren Antidepressiva wurden ursprünglich auf Basis der Serotoninmangel- bzw. Monoaminhypothese entwickelt.
Dabei stellte man bereits 2022 fest, dass ein veränderter Serotoninstoffwechsel bei der Entstehung von Depressionen keine Rolle spiele.
Die Gabe der Medikamente erhöhe auf unterschiedlichem Weg die Konzentration von Monoaminen, Serotonin, Noradrenalin, eventuell auch Dopamin im synaptischen Spalt. Man wisse trotzdem bis heute nicht, ob ein Monoaminmangel überhaupt für das Entstehen einer Depression mit verantwortlich ist. Vermutet wird, dass also irgendwelche anderen Mechanismen für die Wirksamkeit der Antidepressiva mitverantwortlich sind.
Ich scrolle mich weiter durch die Langfassung der nationalen Versorgungsleitlinien und frage mich, ob praktizierende PsychiaterInnen überhaupt die Kapazitäten haben, sich für eine einzelne Diagnose der unipolaren Depression 256 Seiten durchzulesen.
PatientInnen mit Depressionen haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine circa zweifach erhöhte Mortalität und eine durchschnittlich reduzierte Lebenserwartung um 7 bis 14 Jahre.
Klasse. Das heißt also, dass meine Lebenserwartung auch niedriger ist. Egal. Vielleicht kann ich ja noch mit Lebensstilfaktoren ein paar Jahre wieder reinholen, indem ich nicht rauche, auf meine Ernährung achte und mich genügend bewege. Sport soll ja sowieso nachweislich essentiell sein, damit man ausgeglichen bleibt. Ich scrolle mich durch, bin auf der Suche nach irgendwelchen handfesten Informationen, damit ich diesmal beim Absetzen alles richtig mache, damit ich nicht kurze Zeit später wieder ans Einschleichen denke. Ich stoße auf eine Tabelle, die empfohlene Verlaufskontrollen unter Antidepressiva aufzeigt. Es wird empfohlen,
dass das Blutbild halbjährlich überprüft wird. Bei langfristig stabilen PatientInnen reicht er einmal im Jahr.
Ja, mein Psychiater hat mir noch kein einziges Mal Blut abgenommen, noch nie meinen Blutdruck gemessen, meine Elektrolyte überprüft, nie mein Körpergewicht kontrolliert. Aber es steht doch in den nationalen Versorgungsleitlinien, dass das passieren muss. Aber ich sehe ja auch, dass es dafür keine Zeit gibt, keine Kapazitäten. Jedes Mal, wenn ich die Praxis betrete, muss ich trotz Termin um die 40 Minuten warten. Natürlich kann er da nicht spezifisch auf jeden einzelnen Menschen richtig eingehen.
Bereits vor Beginn einer Antidepressiva-Medikation sollen die PatientInnen über die Möglichkeit von Absetzsymptomen und Rebound-Depressionen nach Beendigung einer solchen Medikation aufgeklärt werden.
In allen Foren, in denen ich versuche, auf bereits gesammelte Erfahrungen vom Absetzen von Antidepressiva zu stoßen, lese ich, dass sich Menschen nicht genügend aufgeklärt gefühlt haben.
Bezüglich der medikamentösen Behandlung nimmt die Leitliniengruppe in der Versorgungspraxis eine nach wie vor zu schnelle und zu leichtfertige Verschreibung von Antidepressiva ohne Einbindung in ein therapeutisches Gesamtkonzept wahr.
Jo. Ohne damit jetzt meinen behandelnden ÄrztInnen, den PsychiaterInnen, die mir im Laufe meines Lebens bereits begegnet sind, auf den Schlips zu treten, komme ich nicht umhin zu fragen, habt ihr mir die Medikamente zu leichtfertig verschrieben? Mir wurden ja mit so einer Selbstverständlichkeit Medikamente verabreicht, dass ich davon ausgegangen bin, dass sie helfen müssten. Da sind wir bei dem guten Wort Placebo. Was aber letztendlich die tatsächliche Wirkung der Antidepressiva angeht, ist man sich nicht wirklich einig. Je mehr ich lese, desto mehr wird mir klar, was für eine undurchsichtige Kiste das doch ist, da Placebo eine wirklich große Rolle spielt. Generell ist der Placebo-Effekt bei der Behandlung von psychischen Störungen höher als bei somatischen Erkrankungen und das unabhängig vom Therapieverfahren.
In der Podcast-Folge Depression und Antidepressiva – fragliche Ursache, fragliche Wirkung des Amboss-Podcast, der durch ein ärztliches Redaktionsteam aktuelle medizinische Themen aufbereitet, wird eigentlich ganz gut aufgearbeitet, ob Antidepressiva über den Placebo-Effekt hinauswirken. Fest steht, dass der Placebo-Effekt tatsächlich ungefähr die Hälfte der Wirkung ausmache. Dazu gäbe es auch mehrere Studien.
Da wären wir auch wieder bei dieser nicht ganz durchsichtigen Studienlage und dem Hang dazu, nur signifikante Ergebnisse öffentlich zu machen.
Das heißt, dass ungefähr ein Drittel der wissenschaftlichen Studien nicht in den wissenschaftlichen Journals veröffentlicht wurden. Dabei sind es die Negativergebnisse, die nicht veröffentlicht wurden. Vereinfacht ausgedrückt, Studien, in denen die Antidepressiva eine positive Wirkung zeigten, wurden veröffentlicht. Studien, die das Gegenteil bewiesen, wurden nicht veröffentlicht.
Eine Person aus meinem Umfeld, die Arzt ist, macht mich auf ein YouTube-Video aufmerksam, was 2020 Mai T. Nguyen Kim auf ihrem YouTube-Kanal MyThinkX postete. Auf eben jenes Phänomen der wissenschaftlichen Studien, die ja im Endeffekt komplett das Bild der Wirkmechanismen verzerren, geht sie in ihrem Video ein und dröselt die Studienlage nochmal sehr anschaulich auf. Eine Meta-Analyse zeigte, dass Antidepressiva bei leichten oder mittelgradigen Depressionen keine signifikante Wirkung zeigten. 2018 wurde dann eine weitere Meta-Analyse nachgelegt, die 522 klinische Studien mit über 116.400 TeilnehmerInnen neu auswertete.
Das Ergebnis? Alle getesteten Antidepressiva wirkten über den Placebo-Effekt hinaus. Das heißt, sie verbesserten die Symptome der Teilnehmer.
Kurze Zeit später wurde wiederum eine kritische Aufarbeitung jener Meta-Analyse veröffentlicht.
Diesmal das Ergebnis: Einige der Studien in der Meta-Analyse hätte man stärker bewerten müssen.
The evidence does not support the definite conclusions regarding the benefits of antidepressants for depression in adults. It is unclear whether antidepressants are more efficacious than placebo.
Okay, also unklar ist scheinbar, ob Antidepressiva tatsächlich wirksamer sind als Placebos. Ich drehe mich hier im Kreis. Und was wird letztendlich in den deutschen Leitlinien zur Behandlung empfohlen? Es muss ja irgendeine Orientierung geben für behandelnde Ärztinnen und PsychiaterInnen. In den deutschen Leitlinien zur Behandlung einer unipolaren Depression werden Antidepressiva bei leichteren Fällen eher nicht empfohlen. Wenn PatientInnen sich aber eine Medikation wünschen oder schon positive Erfahrungen mit einem Antidepressivum gemacht haben, ist das in der Behandlung zu berücksichtigen.
Bei akuten, schweren depressiven Episoden soll eine Kombinationsbehandlung mit medikamentöser Therapie und Psychotherapie angeboten werden. PatientInnen mit akuten, mittelgradigen depressiven Episoden soll gleichwertig eine Psychotherapie oder eine medikamentöse Therapie angeboten werden.
Das steht so in den Versorgungsleitlinien.
Bei mittelgradigen sei es eine Option.
Das heißt also, dass eigentlich nur bei einer schweren Depression Medikamente tatsächlich ratsam wären zu nehmen. Und was, wenn eine mittelgradige Depression vorliegt und kein Therapieplatz gefunden wird? Was empfiehlt da die Versorgungsleitlinie? Ist es dann besser, auf gut Glück Medikamente zu nehmen und sich zu stabilisieren, bis man einen Therapieplatz gefunden hat? Gut, dazu bekomme ich jetzt vorerst keine Antwort aus den nationalen Versorgungsleitlinien, aber bestimmt eine Antwort auf die Frage, wo eine schwere Depression anfängt. Die Leitlinien für die unipolare Depression sind ja nicht grundlos 256 Seiten lang.
Zur Bestimmung des Schweregrades depressiver Episoden nach ICD-10-GM werden Symptome in Hauptsymptome und Zusatzsymptome untergliedert. Es gibt 3 Hauptsymptome und 7 Zusatzsymptome. Die 3 Hauptsymptome lauten: depressive Stimmung, in einem für die Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmaß die meiste Zeit des Tages, fast jeden Tag, im Wesentlichen unbeeinflusst von den Umständen. Interessen oder Freudeverlust an Aktivitäten, die normalerweise angenehm sind. Verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit.
Laut dem ICD-10 können alle 3 Hauptsymptome bei einer leichten Depression vorkommen. Zusätzlich dürften dann aber nur 1 bis 2 Zusatzsymptome hinzukommen. Bei einer schweren Depression müssten jedoch alle 3 Hauptsymptome da sein.
Wenn zusätzlich psychotische Symptome hinzukommen, ist die Depression automatisch als eine schwere Form einzustufen. Kurz gefasst, wenn 4 bis 5 Symptome erfüllt sind, ist es eine leichte Depression. Bei 6 bis 7 Symptomen eine mittelgradige und bei mehr als 8 eine schwere Depression.
Ist es tatsächlich möglich, anhand der Symptome den Schweregrad einer Depression einzustufen? Ich frage den Arzt aus meinem Umfeld nach seiner Meinung. Er sagt,
dass die Liste für ihn ein Versuch darstelle, die unipolare Depression zu klassifizieren und einzuordnen. Natürlich sei es naiv, wenn man eine Diagnose nur anhand der Symptome stelle, ohne den Menschen dahinter zu sehen, da gar nicht berücksichtigt wird, in welchem Schweregrad die einzelnen Symptome vorliegen. Die Liste solle eine grobe Orientierung bei der Diagnosestellung geben. Es sei ein Versuch, ganz klare Kriterien festzuhalten, die aber vor allem bei psychiatrischen Diagnosen vielleicht nicht 1:1 anwendbar seien, wie bei somatischen Erkrankungen. Die Alternative wäre ja, dass jeder Arzt, jede Ärztin machen könne, was er oder sie wolle,
und nur nach Gefühl entscheiden würde. Deshalb sei es ja gut, dass es diese Studien gäbe und Antidepressiva auf Wirksamkeit untersucht werden.
Trotzdem sei die Verzerrung innerhalb der Studienlage da. Am Ende gilt es dann auf den jeweiligen Patienten, die jeweilige Patientin individuell einzugehen und nicht nach eigenen Erfahrungswerten die Depression in Schweregrade einzuteilen. Was aber in meinem Fall gemacht wird, ist eher genau das, dass alle behandelnden ÄrztInnen, PsychiaterInnen, TherapeutInnen größtenteils nach eigenen Erfahrungswerten mir Ratschläge geben. Mein Psychiater geht da aus der eigenen Praxis alles etwas lockerer an, lässt mich komplett mein Ding machen. Meine Therapeutin hingegen macht sich Sorgen und rät mir wirklich dazu, langsam abzusetzen. Sie hatte schon gesehen, was passiere, wenn man das Medikament zu schnell absetze. Ich bekomme sowieso das Gefühl, dass sie Medikamenten gegenüber eher eine kritische Haltung einnehme.
Einschleichen leicht,
ausschleichen schwer.
Ausschleichen schwer.
Von 10 Milligramm auf 0 Milligramm in wie vielen Wochen?
Von 10 Milligramm auf 0 Milligramm in wie vielen Wochen?
Pro Woche 1 Milligramm weniger. Meine Therapeutin sagt, dass das zu schnell wäre. Aber Frau Therapeutin, haben Sie dafür Beweise? Zeigen Sie mir die Studie, auf die Sie sich beziehen, denn ich habe hier einige Studien vor mir liegen, die dazu gar nicht Aufschluss geben. Ich lese irgendwelche Horrorbeiträge im Internet. Nein, ich höre auf, irgendwelche Horrorbeiträge im Internet zu lesen. Ich nehme mir bewusst vor, jetzt hier keine negative Erwartungshaltung einzunehmen, nicht zu erwarten, Absetzerscheinungen zu bekommen. Da ist die Studienlage ja auch ganz klar. Die Erwartungshaltung spielt eine Rolle bei der Wahrnehmung von Absetzerscheinungen. Auch wenn ich bei den ersten Absetzversuchen meiner Antidepressiva keine Absetzerscheinung hatte, zumindest keine, die ich groß erinnere, ist es trotzdem möglich, diesmal welche zu bekommen. Ich zerbreche eine 10 Milligramm Tablette zur Hälfte, habe nun 5 Milligramm und nehme zusätzlich 4 Tropfen ein. So mache ich das die nächsten Tage und versuche bewusst Veränderungen wahrzunehmen, Auffälligkeiten zu notieren. Ich bin ungeduldig, reduziere schnell. Innerhalb 7 Tage von 10 Milligramm auf 7 Milligramm runter. Ich notiere. Könnte Ewigkeiten schlafen, ehrlich Ewigkeiten. Bin tiefenerschöpft, gleichzeitig gestresst und unruhig. Unter der Unruhe leide ich am meisten. War ich eigentlich schon immer so unruhig? Die Unruhe erschwert mir meinen Alltag. Ich belasse es vorerst bei 7 Milligramm und verlasse getrieben die Wohnung. Ich gehe wieder draußen rennen. Gestern war ich schon rennen und den Tag davor auch und den davor auch. Ich bin zu müde, knicke mit dem Fuß um, das ist richtig scheiße. Jetzt habe ich Fußschmerzen. Die Unruhe bleibt vorerst da. Dann eine komplett banale Situation, in der ich merke, dass ich mehr fühle. Es geht um Eis, Speiseeis. Ja, ich benehme mich wie ein Kind, gehe weinend weg, setze mich auf einen Stein, kann nicht aufhören zu weinen. Ein erstes Indiz, dass ich wieder mehr fühle und damit klarkommen muss, dass ich wieder einen Umgang mit meinen Gefühlen finden muss. Die Unruhe wird besser und ich fühle mehr. Ich sitze meiner Therapeutin gegenüber. Sie fragt mich, was ich fühlen würde.
Es gehe doch um die Gefühle.
Ja, diese Gefühle. Ich notiere. Ich bin gereizt, irgendwie gereizter als sonst. Ich möchte ganz laut brüllen, aber wenn ich jetzt laut brülle, kommt vermutlich nur mein Nachbar unter mir wieder hoch und beschwert sich. Arschloch. Ich habe halt Gefühle.
Darum geht es doch. Um die Gefühle.
Ich notiere. Tag 26. In der Nacht bin ich wach geworden, schaute auf die Uhr und habe es gehasst, dass es erst 3.24 Uhr war. Ich bin immer noch so ruhelos. Ich muss jeden Tag Sport machen, irgendeine Form von Sport. Das beruhigt mich, aber ich kann nicht mehr. Mein Körper ist erschöpft, nur mein Kopf nicht. Ich notiere, Tag 31. Der Wasserhahn tropft. Ja, das hasse ich extrem. Ich reiße mich zusammen, ihn nicht einfach abzumontieren. Es würde mir längerfristig nur noch mehr Probleme bescheren. Ich notiere, Tag 37. Ich habe stärkere Stimmungsschwankungen. Ich habe viel stärkere Gefühle. Ich will permanent losweinen. Ich gehe rennen. Ich atme schwer. Ich bekomme meine Gedankenschleife nicht aus dem Kopf. Ich bin im Wald. Ich schreie, weil mich das alles ankotzt. Ich schreie, weil ich hier schreien kann, weil ich hier alleine bin. Ich will mich wegschreien. Ich schaffe es nicht, mich wegzuschreien. Ich bleibe da. Ich bin bei 5 Milligramm angekommen. Immer noch bin ich schnell reizbar. Bin irgendwie auch schlecht drauf. Ist das jetzt der Normalzustand, in dem ich mich befinde? Fühlt sich so normal an ohne SSRIs? Dabei nehme ich ja immer noch 5 Milligramm. Oder sind meine Stimmungsschwankungen doch auf die reduzierte Medikation zurückzuführen? Oder doch auf die Zyklusphase, in der ich mich befinde? Oder darauf, dass mich Dinge, um die ich mich im Alter kümmern muss, komplett abfacken? Letztendlich können alle Symptome auf das Absetzen geschoben werden, aber vielleicht mache ich es mir damit auch zu leicht. Eine klare Verhaltensauffälligkeit, die mir bei mir selber auffällt, die nicht wegzuignorieren, ist die, dass ich mich öfters vergewissern muss, ob der Herd wirklich aus ist, ob ich wirklich abgeschlossen habe, ob ich das Licht wirklich ausgemacht habe. Bei Zwangserkrankungen werden ja nun mal auch SSRIs verschrieben. Ich hatte nie eine richtige Zwangserkrankung, nur merke ich, dass mein Kontrollbedürfnis jetzt stärker ist und ich mich zweimal vergewissern muss, ob der Herd aus ist. Ist der Herd wirklich aus?
Die Gefahr, Symptome eines depressiven Rückfalls mit Absetzbeschwerden zu verwechseln, entsteht zum einen dadurch, dass sich die Beschwerden ähneln und überlappen können und zum anderen dadurch, dass sie rasch nach dem Absetzen oder Herunterdosieren auftreten und somit vorhandene Ängste vor einem Rückfall verstärken können.
Meine Therapeutin sagt weiter:
Machen Sie langsam, passen Sie auf.
Jaha. Und dann die positiven Effekte, die positiven Dinge. Ich fühle auch die schönen Dinge mehr. Ich freue mich mehr. Über diesen Geruch, der in der Luft liegt, über ein verdammt leckeres Pizzastück, über eine Umarmung, über ein gutes Gespräch. Ich habe vergessen, dass sich etwas Gutes auch wieder so gut anfühlen kann. Die Vorfreude auf den Kaffee, das behagliche Gefühl, im Bett zu liegen, in ein lachendes Gesicht zu blicken und mich darüber zu freuen. Mir war bis zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so klar, dass das Medikament tatsächlich auch die Spitzen nach oben wegnimmt. Die Spitzen zur Freude, zu den guten Gefühlen. Mir war nicht klar, dass sich das so klar fühlen lässt. Und jetzt merke ich, die schönen Momente waren abgeschwächt. Ich habe Sex und ich habe das Gefühl, dass sich der Sex besser anfühlt. Dass ich beim Sex auch einfach mehr fühle. Ich spüre, dass ich Lust habe, Sex zu haben. Ich bin ein Mensch, ein sexuelles Wesen.
Weiter 5 Milligramm.
Es sind mittlerweile 16 Wochen vergangen. Ich nehme immer noch 5 Milligramm.
Dabei empfehlen doch die nationalen Versorgungsleitlinien, das Medikament innerhalb 8 bis 12 Wochen abzusetzen. Nein, falsch. Das Ausschleichen sollte mindestens 8 bis 12 Wochen dauern.
Ich gehe auf 4 Milligramm. 4 kleine Tropfen. Ich achte darauf, regelmäßig Ausdauersport zu treiben. Denn das helfe nun mal besonders bei Depressionen. Bewegung helfe, Stress abzubauen und Stress sei bekanntlich ein hoher Risikofaktor bei DepressionspatientInnen. Ich gehe rennen. Manchmal werde ich wütend, weil das so verdammt anstrengend ist. Wieder zu Hause fühle ich mich dennoch gut. Irgendwas daran tut mir ja gut. Ich versuche, achtsam durchs Leben zu gehen, achtsam zu sein, achtsam soziale Medien zu nutzen. Das ist so banal, aber hilft wirklich. Ich versuche, achtsam in den Tag zu starten, eine gute Morgenroutine zu entwickeln. Ich strenge mich an, mit vielen anderen Menschen im Kontakt zu sein, Dinge im Voraus zu planen, auf die ich mich freuen kann. Natürlich gibt es weiterhin Stressoren. Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Höchstleistungen. Mich stresst hier einiges in unserer Gesellschaft. Ich versuche, das alles mittlerweile nicht mehr so ernst zu nehmen und häufiger zu denken, naja, ich habe ja nur dieses Leben und ich habe keinen Bock, zu früh einen Herzinfarkt zu bekommen. Bei negativen Gedankenspiralen versuche ich mir zu sagen,
guten Morgen, seid ihr auch wieder da? Ihr macht mir das Leben aber ganz schön schwer.
Und dann versuche ich, das Beste daraus zu machen und zu akzeptieren, dass das irgendwie anscheinend dazugehört. Ja gut, lässt sich leicht sagen, schwerer in die Tat umsetzen. Ich bin auch streng mit mir. Aber zumindest versuche ich es zu verstehen und zu mir selbst netter zu sein.
Milde walten lassen.
Ich gehe weiter 2x die Woche zur Psychoanalyse. Das hilft.
3 Milligramm.
Es braucht enorm viel Kraft und enorm viel Zeit. Ich denke über mein Leben nach. Warum werden eigentlich keine Präventionsmaßnahmen betrieben? Die Antwort lautet, dass Prävention in Konkurrenz zur Psychopharmaindustrie steht. Gut, das ist wohl ein anderes Thema, ein viel zu großes Thema. Und trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass ich der gesetzlichen Krankenkasse schon Unmengen an Geld durch die ganzen Therapien gekostet habe.
2 Milligramm.
Ich werde jetzt hier weiter ausschleichen und dann vielleicht die geilsten Orgasmen meines Lebens haben und nie wieder ein SSRI einnehmen wollen. Wer weiß.
1 Milligramm.
Der Tag ist schwer. Ich gehe in den Supermarkt und fühle mich wie ein Alien. Ich stehe vor dem Gemüseregal. Ich habe vergessen, was ich wollte. Eigentlich will ich nichts. Nein, ich will. Ich versuche, mich zu erinnern. Ich schleiche die Gänge auf und ab und frage mich, warum die anderen Menschen alle hier so ein fantastisches Leben führen. Ich warte darauf, dass die Sonne untergeht, dass es ruhig wird. Ich warte darauf, dass Zeit vergeht. Ich halte das aus. Ich erinnere mich, dass ich doch weiß, dass es besser wird. Ich kenne die Mühle. Trotzdem fühlt es sich schlecht an. Zum Schluss will ich nur noch sagen, passt auf euch auf. Nehmt euch die Zeit, achtsam mit euch umzugehen. Das, was hilfreich ist, ist im Kontakt mit anderen Menschen zu sein, sich nicht allein in dieser Suppe zu fühlen. Eine Umarmung, irgendeine Berührung, sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen. Ich bin jetzt zum Spazierengehen verabredet. Das tut mir gut.
Einschleichen leicht, ausschleichen schwer. Über die Wirkung und das Absetzen von Antidepressiva. Essay von Elisabeth Pape. Es sprachen Elisabeth Pape und Viola Sauter. Technische Realisation Sabine Klunzinger, Claudia Peike und Boris Kellenbenz. Regie Günther Maurer. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2025.